heute zu Besuch bei Eseln, bei Schafen, bei Rindern und bei Anahit Klotz. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Wir sind heute auf Ihrer Eselsfarm. Was haben Sie eigentlich mit Eseln gemeinsam?
Ich hoffe schon einigermaßen viel. Ganz hinkommen werde ich nie, weil Esel sind geduldig, haben Kraft, sind Energiesparer, sind bildhübsch und bilden sich aber nichts drauf ein und haben Ausdauer, können abwarten. Ja, da wäre schon noch viel zu tun, gell?
Zu Gast bei Anja Scheifinger auf Bayern 2.
Anahit Klotz, Eselversteherin.
Kann man das so sagen? Sind Sie eine, die Esel versteht?
Ich möchte sie sehr gern verstehen. Und ich bemühe mich auch drum. Ich habe auch schon viel dafür gelernt und beobachtet. Man kann ja viel in Kurse gehen und lernen. Und dann kommt es darauf an, dass ich auch die Herde beobachte, dass ich jedes einzelne Tier beobachte, weil nicht jeder Esel gleich wie der andere ist, wie bei uns. Jeder hat einen Charakter und ich muss dann den einen anders ansprechen als einen anderen zum Beispiel.
Können Sie eigentlich eselisch?
Ja, kann ich. Eselisch geht nicht mit gesprochenen Wörtern, sondern mit Körpersprache und ein paar wenigen Tools, sagen wir, also Werkzeugen, zum Beispiel einem schwingenden Seil, das ganz feine Bewegungen leitet, sodass der Esel sagt, ah ja, du sprichst mit mir, okay, im besten Fall höre ich zu. Und von dem her kann ich schon eselisch, ja, ja.
Es hat gar nichts mit IA zu tun.
Oh nein, IA ist, also wenn ich IA rufe, würden meine Esel denken, hä?
Was will sie?
Ja.
Jetzt habe ich Sie ja gerade schon nach den Eigenschaften gefragt, die Sie vielleicht sogar gemeinsam haben mit einem Esel. Störrisch und stur war jetzt gar nicht dabei, obwohl man das ja immer den Eseln nachsagt.
Leider sagt man es ihnen nach, das ist ein ganz gemeines Vorurteil und mich ärgert es wie auch viele andere liebevolle Eselhalter, dass dieses Vorurteil nicht endlich mal widerlegt wird. Stur und störrisch hat auch so was Negatives. Man kann trotzdem beim Esel sagen, er hat eine sehr starke eigene Meinung, wenn er denn sie auch ausleben darf, wenn er dazukommt. Es kommt ja immer darauf an, lasse ich den Esel so leben, wie er möchte und auch seinen Charakter zeigen oder begegne ich ihn gewaltvoll, einschränkend, dann werde ich auch nicht viel erkennen und dann schaltet er vielleicht wirklich auf Nein und das legt man ihm als stur und störrisch nach.
Ich habe Sie so ein bisschen erlebt, wie wir jetzt auch hierher gegangen sind auf Ihrer Eselfarm. Sie gehen ja sehr auch langsam auf die Tiere zu.
Das freut mich, wenn Sie das so sehen. Ja, so möchte ich das. Ich habe ja dann auch einen größeren Erfolg bei den Tieren, wenn ich mich ein bisschen nach innen richte, weil sonst hauen mir die jedes Mal ab. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren mal Krücken und dann sind meine Esel abgehauen und haben gesagt, also so kennen wir dich nicht, du kommst da ganz komisch an. Oder wenn ich mal eine hektische Bewegung mache, dann der Esel ist nicht nachtragend, nur sagt er in diesem Moment, huch, seltsam.
Wir sind draußen, deswegen hören wir vielleicht auch mal ein Flugzeug. Wir gucken in die wunderbare Bergwelt. Ein bisschen weiter ist noch der Ammersee.
Das sind die Ammergauer Alpen da. Da ist der Hohenpeißenberg, die Ammergauer. Da hinten wäre schon Füssen. Und dann geht es hier rüber ins Wetterstein.
Das Schöne ist, wenn man in Pahl ist, zwischen Starnberger und Ammersee, dann hat man so einen Überblick über alles. Was bedeutet Ihnen der Ort, diese Eselsfarm?
Hier ist ein besonderer Ort, finde ich. Für die Esel ist es perfekt. Sie haben viel Auslauf. Ein Esel lebt ja auch davon, dass er gehen kann am Tag.
Aber jetzt sagen Sie jetzt für die Esel und für sich, was bedeutet Ihnen ja diese Gegend und auch dieser Blick, den man von hier oben hat?
Der Blick ist schon magisch und er ist jeden Tag anders. Weitblick zu haben, gibt auch innen Stärke. Ich genieße es. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Also das Gelände hat schon mein Schwiegervater erarbeitet. So hat sich hier diese kleine, liebevolle Landwirtschaft aufgebaut. Und ja, die Esel, die haben jetzt hier gerade noch gefehlt.
Davon gibt es jetzt wie viel Stück? Also ich zähle 8, kann das sein?
Na, 2 fehlen noch, die sind noch beim Frühstücken. 10 sind es insgesamt.
Wir blicken nämlich auch auf die Esel, sind noch ein bisschen weiter weg, nachher gehen wir mal näher. Angefangen hat ja alles mit der Lolo.
Bei der ersten Begegnung mit Lolo war ich sehr, sehr, sehr euphorisch, weil ich mir schon ja als Kind immer wieder einen Esel gewünscht hätte. Und da stand dann jetzt leibhaftig ein Esel, Fohlen damals noch, vor mir.
9 Monate war sie.
Ja, und die sollte dann ich auch noch haben dürfen. Also es war schon sehr ergreifend für mich. Ja. Wichtig war, ich habe sofort gemerkt, die Lolo mag mich.
Das ist schon so ein gegenseitiges, sich mal kurz abtasten und zu gucken, können wir miteinander, ist das so?
Ja, unbedingt. Ja, ja. Es gibt auch Esel, die sagen, oh, für dich drehe ich mich jetzt nicht um.
Sie ist mittlerweile 26, also so lange ist das schon her. Auf der Farm, da leben aber auch Schafe, da leben Kühe, da leben Ziegen und ich glaube 31 Bienenvölker.
Im Moment leider nicht mehr so viel. Die Varroa-Behandlung wird ein bisschen schwieriger. Und jetzt sind uns einige eingegangen, leider. Wir konnten aber heuer wieder ein paar Schwärme einfangen. Im Moment haben wir leider nur 11 Völker.
Also Varroa ist eine Krankheit, ne?
Die Varroa ist die Milbe. Die Varroa-Milbe saugt die Bienen aus und ganze Völker sterben davon. Wenn man nicht dranbleibt mit dem Behandeln, sterben sie.
Welches all dieser Tiere, die hier auf der Farm leben, jetzt gerade hat sich auch ein Pudel verabschiedet, der noch zwischen uns saß, gerade die ganze Zeit, jetzt kommt er wieder, hallo. Der ist gerade Papa geworden, frisch, das heißt, es gibt auch noch Welpen auf dem Hof. Welches von all den Tieren, die hier leben, macht im Moment am meisten Arbeit?
Also gestern auf alle Fälle die Esel, weil wir die Hufe geschnitten haben. Das ist eine Monsterarbeit, die ich zwar liebe, aber danach bin ich fix und fertig.
Sie unterstützen andere, mit Hilfe ihrer Tiere schwierige Lebenssituationen zu meistern, wie das auch bei Ihnen der Fall war. Auch darüber sprechen wir noch in 1:1 auf Bayern 2. Und mein Gast ist heute Anahit Klotz. Besser gesagt, ich bin Ira. Wir sind nämlich auf der Eselsfarm Asinella. Woher der Name? Ich kenne es vom italienischen Asino, heißt Esel. Hat das irgendwas damit zu tun?
Ganz genau, das ist es. Italienisch Asinella ist das weibliche Eselchen. Und Freunde aus Italien haben mich immer wieder auf Italienisch gefragt, come vanno gli Asinelli? Wie geht's den Eselchen? Und Asinella ist ja meine Lolo. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Name.
Wunderbar, also der Erstesel sozusagen, den es noch nicht gab, als sie 1965 in Genf geboren wurden.
Dann sind wir ja erst nach Berlin gekommen. Und mit 4,5 kam ich dann nach München.
Was sind so die ersten Erinnerungen in Ihrem Leben? Haben die vielleicht sogar mit dem Esel zu tun? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Doch, doch. Da gibt es sogar ein Foto. Ich bin auf einem, glaube ich, Christkindlmarkt auf einem Esel gesessen. Und nebendran stand ein verkleideter Nikolaus. Ja, ja, da durfte ich auf dem Esel sitzen und schaue ganz andächtig. Das, glaube ich, hat den Funken in meinen Körper hineingefunkt.
Klingt im Moment alles nach einer idyllischen Kindheit. Reihenhaus, gut bürgerlich. Hinter der Fassade, glaube ich, war es aber nicht immer so harmonisch, oder?
Ja, damals in Berlin war es eine Patchwork-Familie, würde man heute sagen. Der Onkel war da, meine Mutter war alleinerziehend mit mir, ist viel in die Arbeit gegangen, ich war im Kindergarten. Das war wunderbar und als ich dann 4,5 war, wurde ich meinem Stiefvater zugeführt und ab da gingen seltsame Erlebnisse für mich los, gleich auch mit Schlägen ins Gesicht und Demütigungen. Ich weiß noch, er hat einmal zu mir gesagt, ich soll ja mal gescheit reden lernen, weil ich ja damals Berliner habe. In Berlin habe ich es reden gelernt. Auch wenn ich heute nach Berlin käme, ich hätte sofort Berlinern.
Und das, was man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen könnte, weil Sie ja so schön oberbayerisch sprechen.
Der hat, glaube ich, oft nicht überlegt, was er sagt und es hat mich so viel gekränkt. Auch die Schläge selbstverständlich. Ich kann mich noch an viele heiße Gesichter erinnern oder heiße Popos, heißen Rücken. Und das hat mich tief geschockt. Ich dachte, wieso, was ist denn jetzt plötzlich los? Was habe ich denn jetzt alles falsch gemacht? Es war doch bisher gewaltfrei. Ne?
Zumal das ja auch ein völlig fremder Mann erstmal für Sie war. Und Sie wussten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, das sagen Sie jetzt als Erwachsene, mein Stiefvater, aber Ihnen wurde gesagt, das ist Ihr leiblicher Vater.
Genau, das wurde mir so verkauft. Und ich habe das 1:1 angenommen. Man weiß das, dass Kinder so gut wie alles glauben oder auch annehmen, hinnehmen. Aber wenn es dann längerfristig unstimmig ist, hinterfragen die Kinder und werden auch skeptisch und ziehen sich zurück. So war es bei mir auch. Habe mich sehr schnell eigenständig gemacht, ist verrückt. Schon als Kind dachte ich, na, ich berufe mich auf das, was ich dringend brauche von denen und sonst mache ich mein eigenes Ding. Zum Glück hat man mich sehr viel in Sportunterricht damals gesteckt.
War das dann so ein bisschen wie eine Zuflucht auch? Also Sie wurden ja dann auch leidenschaftliche Skifahrerin, haben an Skirennen teilgenommen, haben Skiballett gemacht.
Ja, das war immer wieder auch für mich selber wichtig zu sehen, ich kann was, ich mache was. Ich meine, das kennen vielleicht einige Menschen. Bei mir war ein Einser die einzig wahre Note. Gell? Beim Zweier, es hieß sogar beim Einser, man, da hast du jetzt nur einen Fehler drin, den hättest du vermeiden können. Und ich dachte mir, hey, ich habe doch einen Einser.
Was konnten Ihnen Schnee und Bretter unter den Füßen geben in Ihrer Familiensituation?
Auf der Skipiste, ja, da habe ich mich super gefühlt, da die Kurven fahren. Du hast ja da automatisch einen Rhythmus drin. Je besser ein Skifahrer ist, desto mehr Rhythmus kann er ja auch fahren. Und bei jedem Schwung habe ich mir gedacht, jawohl, das passt und das fühlt sich gut an.
Wo gab es für Sie dann außerhalb vom Skifahren noch Bestätigung oder vielleicht auch ein bisschen Wärme?
Meine Schule habe ich sehr geliebt. Ich war ja in München am Theresiengymnasium. Das Schulhaus, die Teams, die Klasse, das Lernen dort. Ich bin ein Lern-Nerd. Da konnte ich aufgehen und da konnte ich mir auch viel holen, was ich gebraucht habe.
Es gab dann einen Urlaub, da waren Sie 14. Da sind Sie mit einem Geschäftsfreund vom Vater verreist, die Familie. Und dann ist was passiert?
Ja, man ist ja damals öfters mit diesen Leuten verreist, weil die Geld hatten. Und da ist man über Verhältnisse verreist, die sich die Familie sonst hätte nicht leisten können. Und der Geschäftsfreund, der hat dann gemeint, er muss das auch ausnützen und mich körperlich vielfach für sich gebrauchen. Ja, so einfach kann man das sagen. Und da ich wusste, dass wenn ich was sage, man mir nicht glaubt oder es womöglich heißt, vermies uns jetzt nicht unseren Urlaub oder benimm dich, habe ich auch nichts gesagt. Ja, ja.
Da fehlen mir auch die Worte. Sie konnten dann auch nichts mehr essen, was ja kein Wunder ist. Also Sie mussten das ja irgendwie in irgendeiner Form verarbeiten und das war wahrscheinlich auch eine Art Verarbeitung oder wie würden Sie es heute sehen?
Ja, der Körper sucht sich ja Wege und Ventile, einen Psychoschock zu verarbeiten. Das ist dann die pure Psychosomatik. Und bei mir hat zum Glück mein Körper gesagt, komm, wir gehen in die Essstörung. Das war für mich deshalb glücklich, weil ich weder mein Gehirn durch Drogen dann betäubt habe oder durch Alkohol, sondern ich habe viel gelesen, gelernt, habe zum Beispiel dann einmal eine alte Nähmaschine ergattert, mir das Nähen beigebracht. Ich bin Gott sei Dank in solche Geschichten reingerutscht. Und ich wusste ja gar nicht, damals wusste ich nicht, dass das falsch war, was der Mensch gemacht hat, weil es mir keiner gesagt hat. Das ist wichtig, dass einem dann mal ein Therapeut sagt, du, das, was du erlebt hast, nennt man Missbrauch. Ich weiß noch, die allererste Therapeutin, die ich damals konsultiert hatte, hat gesagt, sie sind missbraucht worden. Und da dachte ich, what? Ich?
Ja. Interessant. Also Sie haben das gar nicht so miteinander in Verbindung gebracht.
Nein, ich habe das nicht verbinden können bei mir, weil ich ja auch immer die heile Welt und das perfekte Leben an vorderster Stelle hatte zu erfüllen.
Zu dieser heilen Welt gehörte, dass man ihnen glaubhaft zu machen versuchte, ihr Vater ist ihr Vater und sie hatten schon sehr früh Zweifel. Haben Sie die jemals geäußert und gesagt, das stimmt doch nicht?
Ja, das habe ich immer wieder versucht zu benennen und dann hieß es, ach, was erzählst du da für einen Schmarrn? Deine Fantasien. Ich hätte eigentlich gebraucht zu sagen, so, jetzt mal raus mit der Wahrheit hier. Mhm. Ist ja auch gar nicht schlimm. Das ist ja das, was mich so traurig macht. Diese Wahrheit ist ja überhaupt nicht schlimm.
Eines Tages haben Sie dann doch erfahren, dass dieses Gefühl, das Sie jahrelang hatten, das Richtige war.
Ja, ich habe dann in einem Telefonat mit Berlin meine eine Tante mal so gelöchert und geweint und gewimmert. Und dann hat sie mir aus dem Nähkästchen geplaudert, wer eigentlich mein richtiger Vater ist.
Wer auf der Asinella Tierfarm von Anahit Klotz ist, der kann sich eine Frau im Businessanzug gar nicht vorstellen, von der jetzt gleich die Rede sein wird hier auf Bayern 2. Im Skianzug allerdings schon eher. Warum sind Sie eigentlich nicht Skifahrerin von Beruf geworden? Skiballett war ja Ihre große Leidenschaft als Kind.
Naja, erstens ist ja Skiballett leider nicht mehr auf dieser Welt vertreten, leider. Und ich bin ja beruflich Skifahrerin geworden, weil ich ja meine staatliche Skilehrerprüfung gemacht habe und da somit ist es ein Beruf. Und ich bin jetzt auch noch die sportliche Leitung in einer kleinen, feinen, goldigen Skischule in Garmisch-Partenkirchen.
Das heißt, auf die wunderbaren Berge, auf die wir von Pähl aus hier runter gucken können, in die Oberammergauer Alpen, die besuchen Sie des Öfteren mit den Brettern unter den Füßen, oder?
Ja, unbedingt. Hier und in Österreich. Wir haben ja noch so viele nette Skigebiete in Bayern und Tirol. Ja, da bin ich schon unterwegs.
Eingeschlagen haben Sie aber zunächst mal einen ganz anderen Beruf. Sie haben BWL studiert und waren bei Boston Consulting angestellt. Was waren da Ihre Aufgaben?
Ich habe da vieles genießen können. Ich war im Innendienst letztlich in einer Abteilung, die den Beratern zugearbeitet hat.
Das hätte der Beginn einer sehr lukrativen Karriere sein können. Aber Sie haben gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Woran haben Sie es gemerkt?
Damals habe ich gemerkt, ich kann mich nimmer konzentrieren. Meine psychosomatische Erkrankung schlägt jetzt mit voller Wucht zu. Die konnte ich damals noch gar nicht benennen, die Erkrankung. Aber ich habe gemerkt, ich kann nimmer das leisten, was man von mir hier verlangt. Und an Karriere war schon gleich gar nicht mehr zu denken.
Also das, was Sie jahrelang als Kind, als Jugendliche erleiden mussten, den Missbrauch, Gewalt, hat sich da einfach Bahn gebrochen. Sie hatten Magersucht, Sie haben Zwänge gehabt.
Die Zwänge waren brutal. Die schränkten dich ja ein, da kommst du aus der Zimmerecke nicht mehr raus. Ich habe viel geweint. Ich war körperlich nicht mehr sehr belastbar, weil ja diese unregelmäßige Esserei mich auch geschwächt hat.
Und Sie haben sich dann selber eingeliefert. Sie haben selber gesagt, so kann es nicht sein. Sie strahlen jetzt gerade über das ganze Gesicht. Sie waren 31 in der Psychiatrie. Gab es da so diesen einen Auslöser? So, jetzt geht es wirklich nicht mehr, ich muss da hin?
Ja, genau. Den gibt es bei mir öfters im Leben, auch im positiven Sinn. Ich habe zum Beispiel von einem Tag auf den anderen das Motorradfahren aufgehört. Habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss, weil es ist jahrelang nichts passiert und jetzt hör mal auf. Und damals habe ich gesagt, so geht's jetzt nicht mehr. Und zum großen, großen Glück war der Vater einer sehr lieben Schulfreundin von mir der Direktor der Psychiatrie in München. Und da dachte ich, da gehe ich jetzt hin. Ich brauche Hilfe.
Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum Sie so strahlen bei diesem Thema jetzt gerade, ist, dass Sie auch diese Hilfe bekommen haben.
Ja. Zum großen Glück habe ich da sofort Hilfe bekommen, weil ich zum ersten Mal benannt habe, was mir so im Genick steckt, woran ich so kaue. Es kamen dann auch Erinnerungen, was passiert war. Und dieser ärztliche Direktor hat damals, der war ganz erbost über das, was ich ihm erzähle und hat gesagt, da müssen wir sofort Abhilfe schaffen und hat sich bemüht, dass ich recht bald am Platz bekomme, in einer renommierten Klinik. Und da war ich dann.
Insgesamt 50 Wochen in der psychosomatischen Klinik. Verteilt auf 8 Jahre, kann man subsumieren, hat der Weg gedauert, der Weg raus aus diesen Zwängen, die Verarbeitung von allem, was passiert ist. Betrachten Sie sich heute als geheilt?
Ja, auf alle Fälle. Übrigens, was ich damals lustig fand, man hat dann zu mir gesagt, ich soll mal 4 Wochen in diese Klinik gehen. Und ich dachte, was? 4 Wochen? Das geht nicht. Das ist viel zu lang. Und dann sind es dann doch über 8 Jahre geworden, die ich für den allerersten stabilen Genesungsweg gebraucht habe. Heute finde ich das echt lustig. Ne?
Es dauert einfach lange, bis die Seele heilt.
Ja.
Welchen Anteil hat Esel Lollo an der Genesung?
Lollo hat mit den größten Anteil. Ich habe damals auch gelernt, Wünsche, die ich schon lange hege, zu konkretisieren. Und entscheidend war damals auch, dass ein Lebewesen in mein Leben kommt, um das ich mich kümmern muss, das ich vielleicht so behandeln soll, wie ich selber gebraucht hätte.
Das bewegt sie heute noch, ne?
Ja. Ja, sehr, weil er die Lollo ja auch alles angenommen hat. Ich meine, ich war jetzt nie eine Tierbetütlerin. Mein allergrößtes Glück war damals, dass ein guter Freund gesagt hat, so, und du gehst jetzt mit deiner Lollo gleich mal auf einen Natural Horsemanship Kurs. Und ich habe gesagt, was ist dies?
Ja, wollte ich auch gerade, genau das wollte ich auch fragen. Ich hätte es nicht in so einem schönen Oberbayerischen gesagt, sondern im Fränkischen, was ist denn das?
Ja, ich wusste, dass er sehr gut reitet, aber anders als alle anderen. Und dachte, ja, wenn er das meint, was ich lernen soll, dann gehe ich dahin. Und habe gesagt, ja, ich habe aber für einen Esel kein Pferd. Das macht nichts, hat er gesagt. Das geht mit dem Esel genauso. Da gehst du jetzt hin und schaukst einmal. Da war ich mein erstes Wochenende auf einem unglaublich reichhaltigen Kurs und dachte, was ich jetzt gelernt habe, das ist genau das, was ich immer gewollt habe.
Nämlich ein Miteinander zwischen Tier und Mensch und wie können wir miteinander sein und arbeiten, oder? Kann man das so ein bisschen subsumieren?
Genau das ist es. Wie können wir ein freundliches Miteinander gestalten, konsequent?
Dazu kommen wir auch noch ein bisschen ausführlicher, weil wir nachher noch mitten unter die Esel gehen. Ich freue mich schon sehr drauf. Zunächst möchte ich aber noch auf einen Anruf kommen, der auch noch mal Ihr Leben verändert hat. Sie haben ja auch gerade schon gesagt, es gab immer wieder mal so Punkte, die mein Leben verändert haben. Ein Anruf kam aus Köln. Sie mögen sich bitte mal kurz hinsetzen. Und dann?
Das habe ich gemacht. Und er hat dann gesagt, ich kenne Ihren Vater. Und ich dachte, what? Was geht denn jetzt ab? Weil damals haben wir auch in der Therapie beschlossen, ich suche ein halbes Jahr nach ihm und dann höre ich auf.
Und das halbe Jahr war schon vorbei?
Ja, das halbe Jahr war ganz knapp vorbei. Und tatsächlich kannte der meinen Vater und hat dann auch den Kontakt vermittelt.
Der Vater lebte in den USA, war ein armenischer Amerikaner. Und Sie haben dann kurzerhand ein Flugticket gebucht und sind dahin?
Damals gab es sogar im Haus ein Reisebüro. Ich bin da sofort runter, habe gesagt, ich brauche jetzt einen Flug nach San Francisco.
Und dann saßen Sie im Flugzeug, sind gelandet und dann?
Und als ich dann ausgestiegen bin aus dem Flugzeug, dachte ich, oh, ich glaube, das wird mir jetzt alles zu viel. Ich hocke mich jetzt wieder in den Flieger und fliege nach Hause.
Ich bleibe einfach sitzen.
Ja, ja, das dachte ich mir wirklich. Ich war ja auch so erschöpft. Und am Flughafen stand er dann da. Und das allererste, was ich gedacht habe, jetzt weiß ich, wem ich ähnlich sehe. Ich glaube schon, dass Kinder immer wieder schauen, sehe ich meinen Papa ähnlich, sehe ich meiner Mama ähnlich, von wem habe ich die Figur, die langen Beine, warum bin ich ein Sprachtalent? Damals habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass er 9 Sprachen spricht und dass ich von ihm dieses Sprachtalent habe. Ich möchte jetzt in keinster Weise die mütterliche Seite schmälern, da habe ich auch viele Talente davon. Nur jetzt hat sich die zweite Hälfte erschlossen.
Damals waren Sie 38. War das für Ihre Identität, man denkt ja, man kennt sich mit 38, trotzdem nochmal ein Aha-Erlebnis?
Ja, es war ein insofern wichtiges Aha-Erlebnis, als dass ich die zweite Hälfte von mir jetzt endlich physisch und emotional, mental vor mir stehen hatte und wusste, so, da ist der jetzt.
Jetzt kommen gerade 2 Esel auf genau vor uns. Die können wir mal betrachten, wie wunderbar. Eine große weiße und eine kleine dunkle.
Ja, das ist die Fandina und der kleine Benjamin.
Und da wälzte sich die Fandina.
Ja, das ist Esel-Wellness ist es.
Dann hören Sie uns vielleicht ein bisschen zu, die beiden. Wenn wir nochmal über Ihren Papa sprechen, was war das für ein Mensch? Ich meine, das war ja eigentlich erstmal ein fremder Mensch für Sie.
Ja, sehr fremd und doch vertraut. Ich wusste ja, von ihm habe ich die Hälfte meiner Genanlage. Habe ich von ihm. Das bindet. Das ist die Bindung, die ist nur mal da. Und ansonsten hat er sich ja unglaublich bemüht, mir zu gefallen und hat auch versucht, mir zu erklären, was alles los war aus seiner Sicht.
Der ist dann auch kurz nach der Begegnung gestorben. Also gerade noch, dass Sie ihn kennenlernen konnten.
Ja, da hat sich ein ganz, ganz großer Kreis geschlossen und ich war zufrieden so. Ich war dann traurig, dass er mutterseelenallein, wo er geboren ist, gestorben ist. Damals wollte er wohl in seinem fortgeschrittenen Alter und schon krank einmal noch nach Armenien und auch in seine Geburtsstadt Aleppo, Damaskus. Und dort muss er dann so schwer gestürzt sein, dass er sterben musste. Jedenfalls war das für mich ein Geschenk des Himmels, dass ich ihn treffen konnte.
Ein Geschenk des Himmels. Das ist auch ein bisschen Ihre Asinella Eselsfarm in Pähl, wo wir so in die Berge gucken, über den Ammersee drüber schauen und auf die Fantina, die sich so schön posiert vor uns, eine weiße Eselin.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Anahit Klotz. 50 Wochen Therapie zum neuen Leben.
Davon haben Sie uns bereits erzählt und Ihre Therapeutin von damals hat gesagt, viele überleben, so viele und kontinuierliche Traumata nicht. Wie haben Sie die überlebt? Was glauben Sie, ist Ihre Stärke darin?
Eine Stärke ist mein Humor. Ich kann immer ein bisschen lachen und wenn es nur so schlimm ist. Eine andere Stärke war mein Sport. Ich habe mich viel bewegt und ich hatte immer Strohhalme. Ich habe immer irgendein Rezept gehabt, was ich mache.
Und eines der Rezepte ist Esel Lollo, die wir jetzt besuchen. Jetzt sind doch dann alle vom Frühstück da, ne? Die Lollo war vorhin noch frühstücken, als wir kamen. Achtung, Pferdeäpfel.
Eseläpfel.
Oh, die sind kleiner, ne, als Pferdeäpfel. Klar, logisch, ja, sind es Eseläpfel.
Ja. Da ist die Lollo.
Wir machen jetzt einen Spaziergang mit Lollo. Hallo Lollo, die uns im Moment nur mit dem Popo anguckt.
Ja, das ist. Die hat uns schon im Blick. Die sieht alles. Ja, sie soll sich durchaus bewegen. Das ist so wie bei älteren Menschen, die sagen, nein, ich mache keinen Sport mehr.
Wahrscheinlich guckt sie uns deswegen auch nicht so richtig an, weil sie sich denkt, nee, das sieht mir nach Arbeit aus für mich.
Da sage ich einfach, Lollo, du musst heute mal. Jetzt zeige ich ihr, wo es hingeht und schon geht sie los.
Die Lollo ist jetzt 26, so mittleres Alter, also die kann schon noch ein paar Jahre werden, oder?
Oh, das hoffe ich sehr. Ein Zwergesel sagt, man kann bis zu 40 ungefähr werden. Das wäre aber so, wenn wir 100 werden. Ein paar Jährchen wünsche ich mir schon unbedingt noch.
Raus geht's aus dem Gehege.
Ja, Lolli, gell? Besuchen wir mal die Rinder.
Die Lollo ist so, hat so ein hellbraun-graues Fell und geht ihnen ja fast bis zu den Achseln.
Ja, oder? Genau. Hier misst man ja die Größe, da hat sie 1,8 Meter.
Der Widerrist ist 1,8 Meter. Sie haben sie jetzt so ein bisschen am Popo geklopft.
Ja.
Oder an Oberschenkel, an hinteren Oberschenkel, oder? Wäre richtiger, glaube ich.
Hier in der Fachsprache sagen wir Zone 5, weil hier ist das Gaspedal hier hinten. Schauen Sie, und jetzt läuft sie auch wieder. Weil wenn ich sie vorne ziehe, geht sie aufs Nein. Und wenn ich sie von hinten schicke und bitte...
Dann geht's.
Ja, das sind jetzt da, da sind sie ja schon, die Murnau-Werdenfelser-Rinder, gell, Lolli?
Da sind jetzt 5 Stück vor uns, 2 Flacken im Gras und die anderen 3 stehen. Haben die tatsächlich eine Beziehung zueinander, die Esel und die Rinder auf ihrer Farm?
Nee, die Esel haben Angst vor den Rindern. Da könnte ich mich amüsieren, ja, weil Rinder haben ein quadratisches Auftreten und Esel ein rundes.
Was heißt das?
Ja, wenn Sie sich die Hörner anschauen, jetzt zum Beispiel, wenn man hier den Kopf von der Adele nimmt, der hat ein quadratisches Erscheinungsbild. Die brauchen ihre Hörner für ihr Auftreten. Und der Esel sagt, das Quadratische macht mir Angst. Die haben nicht so viel Beziehung. Außer unser Eselfohlen damals mit Ochse Romeo. Der Romeo hat nämlich dem Eselfohlen den Hintern abgeschleckt. Ja, und das Eselfohlen hat es genossen. Aber ansonsten haben sich die nicht viel zu sagen.
Wie haben Sie denn wiederum entdeckt, dass Esel therapeutisch wirken können?
Das habe ich ja als allererstes an mir selbst entdeckt, weil es mir so unglaublich gut getan hat und weil ich über diese Übungen aus dem Natural Horsemanship gemerkt habe, wow, das ist alles gar nicht so kompliziert. Das ist ein bisschen wie beim Skifahren. Wenn man es kann, ist es ganz einfach.
Ja, aber eben, wenn man es kann. Und dann gab es aber, glaube ich, auch noch mal so eine Begegnung, so einen Spaziergang mit Freunden, der dann auch noch mal in ihren Kopf was Neues hat entstehen lassen.
Damals kam auch manchmal eine Frau zu uns zu Besuch an Stall, die ein schwerstbehindertes Kind im Rollstuhl hatte. Und das Kind hat unglaublich rührend darauf angesprochen, wenn der Eddie sich zu ihm runtergebeugt hat. Das war ein Mädchen. Und die Mutter hat mir dann erzählt, das tut der so gut. Die Spastiken lösen sich über Tage. Sie atmet besser, sie lächelt, sie ist kommunikativer. Und ich dachte mir, wow, was mein Eddie da alles bewirkt, gell? Nur weil er dasteht und zu dem Mädchen runterschaut und das Mädchen ihn ein bisschen streicheln kann. Damals war ja die Delfintherapie so in aller Munde. Und ich dachte mir, das geht mit dem Esel viel besser. Da bin ich an Land, da brauche ich nicht weit fortfahren. Da mache ich jetzt was draus. Und so habe ich mir ein Konzept überlegt für meine Eselfarm.
Und sind in die Selbstständigkeit, 2005 war das. Haben Sie es je bereut?
Niemals. Nein, auf keinen Fall. Keine Sekunde.
Schimmert die ehemalige Businessfrau da auch manchmal durch, heute noch?
Auf alle Fälle. Ja, ja, mir gefällt das. Ich habe damals auch viel gelernt und das brauche ich heute. Auch tiergestützte Intervention ist ein Business. Das ist ein Geschäft. Du musst ja auch mal eine Rechnung schreiben, gell? Du musst wissen, wie mache ich Werbung? Was kann ich mal liegen lassen? Worum kümmere ich mich? Ich sage manchmal, ich bin ja auch alle Abteilungen. Gell? Genau. Materialbeschaffung, PR-Marketing, Personalwesen. Und ich bin alles. Das gefällt mir.
Wir sind bald schon wieder zurück von unserem kleinen Spaziergang mit Lollo. Und ich sehe zwei Esel, die ganz freudig schon uns erwarten. Auf und zu, die meisten fressen so munter vor sich hin, aber einige kommen jetzt sogar ans Gatter. Mhm. Wollen die auch mit? Wollen die sagen, hey, wir wollen eigentlich auch einen Spaziergang machen? Oder wollen die uns einfach begrüßen?
Das Zweite. Die begrüßen uns, die haben jetzt auch genau gemerkt, dass Lollo fehlt in der Herde und haben gesagt, ah, da ist sie ja, jetzt kommen die wieder.
Also die begrüßen mehr Lollo als uns beide, oder?
Alle drei, unbedingt. Na, Camillo hat schon Augen für Lollo. Vor allem findet er das jetzt gemein, dass sie hier das hohe Gras frisst.
Das Leben ist doch ungerecht. Es soll noch einen Traum geben, den Sie sich irgendwann mal erfüllen möchten.
Eine Fahrt nach Paris?
Ja. Warum träumen Sie davon?
Naja, ich war ja schon 9-mal in Paris. Aber ich möchte noch mal mit meinem Mann, weil ich möchte ihm zeigen, wie schön das ist. An der Seine, die Architektur der Häuser, die vielen schönen Straßenzüge. Ja, ich möchte einfach einmal mit meinem Mann und dem Pudel nach Paris.
Und warum ist es noch ein Traum und noch nicht Wirklichkeit geworden?
Ach, wir verlassen unseren Hof sehr ungern. Es ist so schön hier.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Anahit Klotz. Tiergestützte Therapie.
Im Moment therapieren wir Lollo bzw. Sie. Ich laufe ja nur so bequem daneben mit dem Mikrofon in der Hand. Die haben wir jetzt zu einem kurzen Spaziergang bewegt, weil sie sich in letzter Zeit nicht bewegen wollte. Aber jetzt sind wir so langsam zurück. Und die anderen Esel sind schon sehr aufgeregt. Jetzt bin ich gespannt, wie sie es machen. Sie sind es ja gewöhnt, die reinzubringen, ohne dass die anderen rauskommen.
Das geht ganz schnell. Ich werde jetzt dem Camillo sagen, mach mal Platz hier, wir wollen rein. Und die Lollo sagt, ich will sowieso schon lange rein.
Ich wollte sowieso nie weg, sagt die Lollo. Ach, und sie wird begrüßt von Camillo, der sie gleich am Hals beschnuppert.
Camillo, sei nicht so aufdringlich.
Oh, und da gibt's Nasenküsse zwischen den beiden. Welches Geräusch begrüßt Sie eigentlich, wenn Sie hier hoch auf die Farm kommen?
Wenn die Esel hören, dass wir zum Stall kommen, dann rufen sie schon IA. Da kommt tatsächlich das klassische IA und das heißt, mach schnell, wir haben Hunger.
Jetzt hoffe ich, dass auch ein IA kommt, aber sie scheinen mir alle sehr gesättigt zu sein. Also noch habe ich gar kein einziges IA gehört heute. Wie beginnen Sie Ihren Tag?
Mit Stallarbeit. ob ich will oder nicht.
Also die Tiere verlangen einfach jeden Tag das Gleiche, logischerweise. Ne?
Ja, es geht ja auch um Hygiene. Ne? Wir putzen jeden Tag die Weide, alle Äpfel werden eingesammelt. Und umso gesünder sind dann auch die Tiere, wenn die Hygiene stimmt. Deswegen fange ich mit Stallputzen an und höre mit Stallputzen auf.
Um uns herum grasen die Esel und klingeln auf der Nebenweide die Kühe. Und zu ihnen kommen auch Menschen zur tiergestützten Therapie. Was kann ein Esel bewirken, was ein Psychologe nicht kann?
Ein Esel kann neue Aspekte eröffnen. Ein Esel kann rein körperlich Bewegungen übertragen, die gut tun. Zum Beispiel, wenn ein mehrfach behindertes Kind das Fell streichelt und etwas spürt, was es sonst nicht spürt. Wir können das auch oft gar nicht benennen. Es können aber auch Dinge gelöst werden, die man im reinen Gespräch nicht geschafft hat zu lösen. Der Esel kann als Vermittler oder als Ventil da sein.
Das soll natürlich jetzt die Leistung aller Psychologen nicht schmälern, aber es ist doch ein zusätzliches Instrument, so ein Tier.
Genau so soll es sein. Was viele Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene erleben beim Esel ist, es lohnt sich etwas. Zum Beispiel Depressionspatienten sagen, für mich lohnt sich überhaupt nichts mehr. Ich und das, was ich mache, ist überflüssig. Das braucht man nicht. Und der Esel sagt, doch, was du mit mir machst, das brauche ich schon, das ist schön. Und dann lernt der Patient, oh, ich habe eine Aufgabe, die sich für jemand anders und dann auch für mich gelohnt hat.
Es gibt auf diesem Hof, aber das macht, glaube ich, dann jemand anderer, auch tiergestützte Therapie mit Bienen. Das hat mich jetzt erstaunt. Mit Säugetieren, okay, Sie haben die Delfine ja schon erwähnt, die Esel, es gibt Pferdetherapie und so weiter. Aber Bienen, wie geht das?
Na, mit Bienen kann man noch mal ganz anders die Natur erleben und sehen, wie so ein Organismus faszinierend für sich lebt. Außerdem bringen uns ja die Bienen den wertvollen Honig. Und es ist so spannend, auch für Kinder, Erwachsene, Senioren zu sehen, was die machen, wie sie es machen. Auch was für strikte Regeln so ein Bienenvolk hat. Also das gefällt mir ganz gut. Da hat jeder seine Aufgabe. Zack, zack, zack. Da gäbe es nie im Leben Befindlichkeiten da drin. Auch bei Eseln gibt es übrigens in der Herde keine Befindlichkeiten.
Es wird einfach die Rollen, oder?
Ja, es wird darauf geachtet, wer was kann und wer was leisten kann in der Herde. Leistung muss nicht Power sein, sondern einfach Beitrag zum Herdenleben. Und so wird es akzeptiert. Hallo, Walli.
Ja. Die Waldi steigt uns fast auf den Fuß. Wollte noch mal kurz Hallo sagen.
Das ist genau ihr Ding. Die geht da an den Leuten vorbei, streift einen, schubst ein bisschen und sagt, das hat jetzt Spaß gemacht.
Also es kommen Leute zu Ihnen für die tiergestützte Therapie, aber Sie fahren mit den Eseln auch an sehr vielen Tagen in die Schule. Das hätte ich mir ja mal als Schulkind gewünscht. Erzählen Sie mal, wie läuft es da ab dann?
Ja, das ist was ganz was Schönes. Das hat sich in den letzten Jahren sehr etabliert bei uns, dass wir in Schulen fahren oder Schulklassen zu uns kommen. Es gibt jetzt auch das wunderbare Programm Erlebnisbauernhof vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft. Und die Kinder erleben dabei die Tiere hautnah. Wir haben jetzt ein besonderes Projekt gerade laufen mit einer Mittelschule, das heißt Esel intensiv. Also bei Esel intensiv kommen zum Beispiel 3 Esel in die Schule und 3 Schüler arbeiten mit ihnen. Das heißt, jeder Schüler hat seinen eigenen Esel. Und da wachsen manche Kinder über sich hinaus. Und da habe ich jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Übung gemacht. Ich hatte 3 Hocker dabei, auf die sich die Kinder draufstellen sollten. Und dann haben sie mal ihre Position behauptet und haben dann den Esel bis ans Seilende 4 Meter weg nach rückwärts geschickt, aus ihrer Position. Es war gar nicht leicht. Vor allem, jeder Esel macht es anders. Und der eine Schüler schaut zum anderen, oh Mensch, der hat es schon geschafft und mein Esel geht gar nicht. Und dann sage ich, du musst dich mehr durchsetzen. Sag ein bisschen genauer, was du willst. Und da passieren Dinge, die man vielleicht in einem Therapiezimmer nicht besprechen kann.
Was würden Sie sagen, ist das schönste Erlebnis in all diesen Jahren mit den Eseln, also mit anderen Menschen und der heilsamen Wirkung der Esel?
Für mich ist das schönste Erlebnis der Gesamterfolg. Dieses Gesamtgefühl, dass der Esel so mitten im Leben dieser Gäste stehen darf und die Gäste so viel mitnehmen können. Das ist für mich die größte Freude. Da heißt es, also Anime, hätten wir uns nie gedacht, dass die Esel sich auch so uns zuwenden. Das freut mich.
Sie konnten lange kein Vertrauen haben zu Männern. Ist ja auch kein Wunder, aufgrund des Missbrauchs, den Sie erlebt haben. Und aufgrund eines, sagen wir es mal, freundlich, nicht ganz einfachen Stiefvaters. Dann kam aber Gerhard.
Ja.
Was hatte der, dass Sie es doch gewagt haben?
Gerhard hat eine ganz klare, freundliche, liebevolle Art, aber ohne Schnörkel. Und wir haben die gleichen Interessen. Das ist ja nicht so einfach, wenn man Tiere hat, dann jemanden zu finden. Das ist voll schwer.
Und Sie haben jemanden gefunden, der eben auch Tiere hat. Ich hätte gedacht, das war bestimmt der Ausschlag. Er hatte nämlich Ziegen und einen Esel auch.
Ja.
Haben die sich gleich vertragen? Sein Esel und Ihre Esel?
Ja, ja, sofort. Also sein Esel, die Gretel, die war ja ein bisschen, ein Gretel war das, gell? Die war schon sehr selbstbewusst. Und die Gretel kam ja dann zu meiner Eselherde dazu und hat gesagt, Moment einmal, ich bin hier, ich bin die Gretel, gell? Ich bin auch wer. Das hat mir gefallen. Und das ist so schön zu sehen, wie Esel sich sehr schnell arrangieren, wenn sie genug Platz haben, sowohl regional als auch mental.
Würden Sie sagen, zu Tieren fällt es Ihnen leichter, Vertrauen aufzubauen als zu Menschen?
Also beim Gerhard stimmt es nicht, dem vertraue ich zu 100%. Nur das ist eine große Ausnahme. Ja? Sonst kann es oft passieren, dass ich denke, ist jetzt das wirklich die Wahrheit und verschweigst mir du nicht was oder hintergehst du mich nicht?
Das heißt, ein gewisses Misstrauen ist Ihnen einfach geblieben, verständlicherweise aufgrund Ihrer Erfahrungen.
Ja.
Gab es für Sie einen Spruch, einen Überlebensspruch oder eine Weisheit, die Sie so durchs Leben begleitet hat?
Ja, meine inzwischen leider verstorbene Tante in Kanada hat gesagt, Anahit, wenn du was machst und du fühlst dich gut dabei, dann ist es richtig.
Also die Intuition, der man Glauben schenken kann.
Ja. Dieses Gefühl, ja, das passt, das ist stimmig, das ist gut, das gefällt mir.
Oh, jetzt hören wir doch noch die Fernanda und einen Hahn, der mit ihr versucht zu sprechen und Resonanz gibt. Und so verabschiede ich mich mit Blick in die Berge, mit Blick über dem Ammersee von der Asinella Eselfarm, umringt von Eseln und vielen anderen Tieren. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich zu Besuch sein durfte bei Ihnen, Anahit Klotz.
Sehr gerne durften Sie hier sein und Sie sind jederzeit wieder willkommen.
Wenn Sie mögen, dann klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Da gibt es Fotos von der Eselfarm in der ARD Audiothek, 1:1 der Talk. Und unter einer protestierenden Fandina habe ich noch einen Podcast-Hinweis, nämlich den, falls Sie noch nicht genug haben von Tieren, zu Wild Crimes, tierische Kriminalfälle. In der ersten Staffel geht es um Bruno, den sogenannten Problembären und die Jagd auf ihn. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.